Deutschlandfunk Kultur Interview.
Unmittelbar vor dem Aufbruch zu ihrer 12. China-Reise hat die Bundeskanzlerin zuerst einen Brief von Joshua Wong bekommen, einem der Anführer der Demokratiebewegung in Hongkong. In diesem Brief bittet er sie um Hilfe und gestern hat der chinesische Botschafter in Deutschland in einem Gastbeitrag im Berliner Tagesspiegel die deutsch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen gelobt, aber vor weltweiten Wirtschaftsproblemen gewarnt und dann auch noch über Hongkong geschrieben und gesagt, die westliche Welt und auch Deutschland sehen die Proteste in dieser Sonderwirtschaftszone ganz anders als chinesische Beobachter. Über all das, vor allen Dingen, was es bedeutet für diesen Besuch und die Kommunikation dabei, wollen wir jetzt mit Hellwig Schmidt-Glinzer reden. Er ist Professor für Sinologie an der Universität Tübingen und eben dort der Direktor des China-Zentrums Tübingen. Schönen guten Morgen, Herr Schmidt-Glinzer.
Guten Morgen, Herr Kassel.
Nach diesen quasi beiden Briefen, gut, das eine ist ein Zeitungsartikel, aber es sind ja beides Botschaften an die Kanzlerin und an die Öffentlichkeit, kann sie ja dieses Thema bei ihrem Besuch nicht ignorieren. Aber wie kann man so eine heikle chinesische Angelegenheit wie Hongkong in ihrer Situation korrekt ansprechen?
Naja, Hongkong ist tatsächlich ein heikles Thema, weil der Vertrag, der 1984 geschlossen wurde, bestimmt, dass sich in den nächsten 50 Jahren in vielen Bereichen nichts ändern darf. Und nun ändert sich die Welt natürlich und viele der Gründe für die Proteste in Hongkong bestehen auch darin, dass eben sich zu wenig verändert hat. Zum Beispiel zu wenig bezahlbarer Wohnraum, zu wenig Perspektive für die jungen Leute. Dieser Protest geht auf die Straße und den muss man ernst nehmen. Und für Deutschland ist natürlich auch die Frage, wird Hongkong weiter der Handelsplatz sein bis 2049 oder 47 wenigstens, der er jetzt ist. Also insofern sind da auch deutsche Interessen berührt. Aber im Übrigen sind die Ereignisse in Hongkong eine innerchinesische Angelegenheit und es wäre fatal, dort auf falsche Pferde zu setzen.
Interessant ist, dass der Botschafter in diesem Artikel schreibt, er fände, man könne die Proteste in Hongkong mit den Gelbwesten-Protesten in Frankreich vergleichen oder auch den linksautonomen Protesten beim G20-Gipfel in Hamburg. Und daher wären die Sicherheitsbehörden bei Gewalt doch auch eingeschritten und es sei richtig gewesen. Und nun sage man in der westlichen Welt, die Demonstranten sind die Guten und die chinesischen Behörden die Schlechten. Ist dieses Schwarz-Weiß-Denken wirklich zu vereinfachend?
Naja, es ist vielleicht auch diese Sicht wieder etwas vereinfacht, weil sie natürlich die Sicht des chinesischen Botschafters ist. Aber Frau Merkel könnte natürlich darüber sprechen mit dem Staatspräsidenten, wie man sich in China vorstellt, dass alles so bleiben soll, wie es ist einerseits und auf der anderen Seite doch irgendwann Veränderungen stattfinden müssen, wie überall auf der Welt und wie natürlich auch in China und in Hongkong. Und sie könnte auch darüber sprechen, dass wir ja in Europa auch Transformationsprobleme haben. Und da könnte man auch gemeinsame Schnittmengen an Fragestellungen finden. Wo werden Verantwortlichkeiten zugerechnet? Zum Beispiel in Hongkong. Wer ist nun verantwortlich dafür, dass dort die Mietpreise so hoch sind? Ist das die Pekinger Regierung oder ist das das festgeschriebene System in Hongkong? Oder. Und wir haben Zuschreibungsprobleme von Verantwortlichkeit ja auch in Europa. Also wenn Sie sehen, wie was in England passiert und dass in Polen amerikanische Soldaten zusätzlich stationiert werden, das sind ja für Europa auch riesige Probleme oder dass in der NATO die Türkei mit russischen Waffen sich ausstattet. Also das heißt, wir haben Probleme eines Einheitswollens in Europa ebenso wie in China. Und darüber kann man natürlich sprechen. Aber zunächst mal ist es eine innerchinesische Angelegenheit, was in Hongkong passiert.
Aber wenn Sie, was ich alles nachvollziehen kann, die Wirtschaftsbeziehungen erwähnen, ich meine, da geht es ja auch nicht nur um die Bedeutung Hongkongs, sondern generell die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und der Volksrepublik. Aber das ist andererseits ja nicht das allein, worum es in Hongkong geht, wenn die Demonstranten, und das tun sie ja ausdrücklich, freie Wahlen fordern. Das ist ja eine Forderung, wo man, glaube ich, nicht ernsthaft damit rechnen kann, dass die Regierung in Peking der je nachgeben wird.
Naja gut, natürlich ist nicht in Stein gemeißelt, wie sich die politischen Partizipationsstrukturen in China und auch in Hongkong verändern. Da könnte ich mir vorstellen, dass es da auch Veränderungen gibt. Darüber kann man auch reden. Aber ich denke, das sind Fragen, die innerhalb Chinas zu lösen sind. Über Partizipationsstrukturen in Europa beispielsweise gibt es ja auch, hat es lange kein frei gewähltes Parlament und keine repräsentative europäische Demokratie gewesen. Und Sie sehen ja, was jetzt in England passiert. Also insofern gibt es gemeinsame Probleme und diese Proteste in Hongkong muss man natürlich ernst nehmen. Wenn Millionen von jungen Leuten auf die Straße gehen, dann ist das natürlich aufsehenerregend und das muss man auch thematisieren. Aber man muss sich nicht zum Sprecher partikularer Gruppen dort machen.
Aber ich möchte wirklich
also da würde Frau Merkel auch eine rote Linie überschreiten. Und da wird sie sicher gut beraten sein, auch sie ist ja erfahren, nun keine falschen Schritte zu gehen.
Aber habe ich Sie jetzt gerade richtig verstanden? Halten Sie die Defizite in der direkten Demokratie im Europaparlament überhaupt in der EU für vergleichbar mit dem, was in Hongkong gerade passiert?
Also wir haben natürlich in Europa auch Demokratiedefizite, wenn Sie nach Polen gucken oder auch in andere Teile. Das sind dann europäische Themen. Und ich muss nicht die Situation in China beschreiben. Natürlich gibt es dort keine Demokratie in dem Sinne, in dem wir uns hier für wünschbar halten. Aber auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass die Probleme in Hongkong zum Teil auch ererbt sind, noch aus der Zeit der Kolonialzeit, der Koloniezeit. Ich war in Hongkong 1970. Dort war das Wohnen auch schon schwierig und die Immobilienfrage war dort hoch prekär. Und das ist eben bis in die Gegenwart weitgehend so geblieben. Und deswegen halte ich auch diesen Vertrag für sehr problematisch, etwas für 50 Jahre festzuschreiben, was auch eben Missstände festschreibt. Und Teil der Gründe für die heutigen Proteste sind solche Missstände. Es geht denen ja nicht abstrakt um Demokratie, sondern um Ängste, dass ihr Lebensstandard sinkt, dass sie ihre kantonesische Identität verlieren, wenn die Volksrepublik weiter dort Menschen reinschickt und die Hongkong mehr vermengt wird mit dem Rest China. Und das ist natürlich auch ein Problem in der Greater Bay Area überhaupt. Diese kantonesische Kultur, die kantonesische Sprache ist sehr weit entfernt von dem, was in Peking passiert. Und das ist ein Riesenproblem, gar keine Frage. Aber die Kanzlerin sollte auf keinen Fall sich auf ein China, nein, danke Parolen einlassen und die noch befördern wollen. Denn das tragen die Demonstranten auch durch die Straßen.
Aber ein China ist ja ein Thema. Diese Idee, diese Festschreibung durch den Vertrag von 84, 97 wurde Hongkong dann zurückgegeben an China. Diese Idee umgekehrt, ein Land, zwei Systeme, ist die denn wirklich auf Dauer haltbar? Ich meine, ich fand das ehrlich gesagt von Anfang an eher für Wunschdenken.
Ja, sie ist problematisch, aber diese Vereinbarung haben Engländer und Chinesen unterschrieben. Man sieht heute, dass man nicht verstanden hat, dass sich immer was ändern muss, damit alles so bleibt, wie es ist. Diese Erfahrung haben wir in Europa ja nun an vielen Orten gemacht. In Hongkong gibt es nun eine Seite, die sagt, alles muss bleiben, wie es ist. Und auf der anderen Seite gibt es Riesenprobleme, die zu lösen sind. Und aus dieser Schere kommt man so leicht nicht raus. Das ist ein Riesenproblem. Und es ist nicht nur ein Problem der Befriedung, sondern auch ein Problem der Veränderung der sozialen Verhältnisse. Es ist in dem Vertrag steht ja drin, dass die sozialen Verhältnisse sich nicht ändern sollen und dass es auch keine sozialistischen Ideen in Hongkong geben darf. Also dieser Vertrag ist unsinnig, aber er ist ein Vertrag. Aber der Vertrag bildet keine Grundlage dafür, dass sich die Kanzlerin in innerchinesische Angelegenheiten einmischt.
Sagt der Direktor des China-Zentrums Tübingen, Helwig Schmidt-Glinzer. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Bitteschön.